Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Bildungspodcasts. Hier sind Alexander Wolf
und Daniel Podol. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt nach einer kleinen Pause wieder mit der nächsten Folge dran. Grund war, dass ich 2 Monate in Elternzeit war. Und in der Zeit musste das Ganze dann ein bisschen ruhen mit unserem Bildungspodcast, aber der Sascha war auch weiter fleißig.
Genau. Ich habe ein anderes Projekt gestartet, was mir sehr am Herzen lag, und zwar zusammen mit meinem Onkel, der auch Physiker ist. Wahrscheinlich der Grund dafür, dass ich überhaupt Physik studiert habe und der in diesem Jahr ein Buch, Die Rätsel des Universums, veröffentlicht hat, was sehr lesenswert ist. Aber wir über dieses Buch hin wieder ins Gespräch über Physik gekommen sind. Ja, wir haben jetzt schon 3 Folgen aufgenommen. Über die großen Rätsel der modernen Physik, ganz bescheidener Titel. Also darunter findet ihr das auch, da wo ihr auch den Bildungspodcast findet. Und wir gucken uns die Welt des Kleinsten an, Elementarteilchen, die Welt des ganz Großen, Anfang und Ende und immer mit so einer philosophischen Komponente. Also es ist keine Vorlesung, es ist auch nicht für Physiker gemacht. Daniel, du hast ja schon mal reingehört. Kann man das verstehen einigermaßen?
Ja, ich fand das sehr spannend. Die ersten 2 Folgen habe ich schon gehört. Die 3. ist jetzt auch online. Ich habe die ja auch bei Twitter geteilt. Man muss sich schon ein bisschen für Physik interessieren. Aber dann ist das eine wirklich sehr lohnende Sache. Und ich würde empfehlen, einfach mal reinzuhören.
Ja, denke auch. So, ansonsten sind ja jetzt Ferien in Berlin. Heute letzter Schultag. Also wir nehmen am Mittwoch auf und dachten, wir gehen noch einmal auf Sendung, weil jetzt tatsächlich auch in den vergangenen Tagen, Wochen das alte neue Problem durch die Medien gegangen ist. Nämlich, wo kriegen wir die Lehrer her?
Genau, und wir haben ja insgesamt in Deutschland das Problem von Fachkräftemangel, aber gerade im Bereich der Schule mit den Lehrern ist das jetzt schon seit wirklich zig Jahren so, dass es bekannt ist, dass die Schülerzahlen wieder steigen und gleichzeitig der demografische Wandel voll zuschlägt und immer mehr Lehrer pensioniert werden, sodass eine Lücke klafft.
Naja, und in Berlin waren wir jetzt ganz stolz drauf, dass wir schon vor den Sommerferien wussten, dass Lehrer fehlen. Sonst war das immer eine große Überraschung am Ende der Sommerferien, dass einige weggegangen sind und an sich auch nicht genügend eingestellt werden konnten.
Soweit sind wir schon, dass die Schulsenatorin in Berlin gefeiert wurde, dass sie den Mangel diesmal rechtzeitig zugegeben hat. Es gibt zwar auch ein paar Ideen, was man jetzt machen kann, aber es wurde schon als große Leistung gefeiert, dass jetzt mal vor den Sommerferien gezählt wurde, wie groß der Mangel nach den Ferien ist. Es ließ sich allerdings auch schlecht verbergen insofern, als dass die Schüler auch gerade an den weiterführenden Schulen besonders keine Schulplätze mehr bekommen haben und dass häufig selbst ein Schnitt von 1,1 nicht unbedingt dazu gereicht hat, an die Wunschschule zu kommen.
Ja, bei Wechsel in die 7. Klassen, in die Gymnasien fehlten, glaube ich, knapp 500 Plätze, wovon 200 durch Umverteilung in ganz Berlin noch vergeben werden konnten, macht aber immer noch 300 Schüler, die kein Platz angeboten werden konnte auf einem Gymnasium. Ich habe das nicht weiter verfolgt, wie das Problem gelöst worden ist, aber zur Not packen wir noch 5 Schüler mehr pro Klasse rein, das geht dann auch. Aber das ist nicht nur ein Problem von Berlin, sondern tatsächlich hat Brandenburg eine ähnliche Situation. Dort wurde auch ein Lehrermangel von 1000 Lehrkräften festgestellt. Und normalerweise konnte Brandenburg immer Lehrer aus Berlin abziehen durch die Verbeamtung, was in diesem Jahr aber wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird, da Berlin ja für zumindest neu eingestellte Lehrer auch verbeamten will.
Ja, das wird spannend und ich habe jetzt aber auch gelesen, dass selbst trotz dieser Neuverbeamtung oder Wiederverbeamtung, die es in Berlin ja 15, 16 Jahre nicht mehr gab, der Mangel immer noch so groß sein wird, dass trotz Quereinsteigern, die nach wie vor einen Großteil inzwischen der Berliner Neueinstellung ausmachen, plus die neu eingestellten verbeamteten Lehrern, dass es trotzdem dann noch eine Lücke von knapp 1000 Lehrern zum Beginn des neuen Schuljahres geben soll, was halt ja wirklich einfach eigentlich ein Wahnsinn ist, zumal dann die Politik, dass sich jedes hinstellt und sagt, ja, das ist jetzt ganz überraschend, wir haben jetzt mal gezählt und meistens ist das dann eine kurze Meldung wert und dann wird es wieder vergessen und nächstes Jahr geht der ganze Kram wieder von vorne los und alle sind wieder überrascht, dass immer noch so viele fehlen.
Ja, und selbst im Süden, wo der Lehrermangel ja scheinbar noch nicht angekommen ist, gab es auch seltsame Mitteilungen aus Baden-Württemberg, oder? Da hat es ja geschrieben, dass 4000 Lehrkräfte, die befristet angestellt sind, über die Sommerferien entlassen werden, in der Hoffnung, dass sie dann danach noch da sind und man sie wieder einstellen kann.
Ja, die haben wieder mit ganz spitzer Feder gerechnet und haben dann festgestellt, sie können ja da jedes Jahr 15 Millionen Euro sparen, merken aber auch natürlich, wenn jetzt überall der Mangel so groß ist, werden wahrscheinlich nicht alle Lehrer dort bleiben und dann wird dann der Lehrermangel größer werden. Gleichzeitig machen sie eine Werbekampagne für Baden-Württemberg, weil sie so ein toller Arbeitgeber sind und geben dafür 21 Millionen aus. Das ist zum Glück in Berlin nicht mehr der Fall, dass sie diese Kündigungen über die Sommerferien machen, in der Regel und auch nicht in dieser Größenordnung. Einzelfälle gibt es bestimmt trotzdem. Aber da ist der Mangel auch in Berlin einfach zu eklatant, als dass sich Berlin das gerade leisten kann noch.
Naja, mich wundert auch immer, was das für ein Menschenbild dahinter ist, wenn man sagt, naja, die Leute kann man kurz rausschmeißen und dann, wenn man sie braucht, sollen sie wiederkommen.
Genau, und gleichzeitig sagen sie in demselben Atemzug noch, ja, auch bei uns ist der Mangel so groß und das wird auch in Berlin von einigen Schulleiterverbänden gefordert, dass die Teilzeitkräfte zwangsweise mehr arbeiten sollen. Also es ist eine halbe Stelle, beispielsweise ist jetzt 13 Wochenstunden Präsenzzeit in der Schule, Vorbereitungszeit rausgerechnet. Das soll auf 18 Stunden pro Woche erhöht werden, zwangsweise. Also darunter würde es dann nicht mehr gehen. Bloß auch, und das ist, glaube ich, wieder eine nicht ganz durchdachte Rechnung, denn die meisten Leute, die halt weniger arbeiten, machen das ja nicht, weil sie so wahnsinnig viel Geld verdienen und dann das Zubrot als Lehrer einfach bloß ein Hobby ist, sondern weil die einfach durch private Belastungen nicht mehr arbeiten können.
Naja, zu den Arbeitsbedingungen kommen wir ja dann auch noch. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich kein Bundesland geben, was unter diesem Lehrermangel nicht in Zukunft leiden wird, weil die KMK hat jetzt eine Schätzung herausgegeben, dass bis 2035 insgesamt ein Nettodefizit von, ich glaube, ungefähr 27.000 Lehrkräften entstehen wird. Das heißt, es gibt mehr Pensionierungen, mehr Leute, die ausscheiden, als Studienabgänger dazukommen. Quereinsteiger sind auch schon mit eingerechnet und es wurde auch schon gesagt, die Schätzung ist eher optimistisch. Das heißt, bei, sagen wir mal, 30.000 fehlenden Lehrkräften deutschlandweit jedes Jahr wird wahrscheinlich auch der Süden nicht verschont bleiben. Eigentlich müsste man jetzt alles dafür tun, sich die Leute, die das machen, warm zu halten und bei Laune zu halten und viel Werbung für den Job machen, damit in Zukunft genügend Lehrer da sind, weil der Mangel wird immer größer. Und deswegen haben wir uns auch gefragt, was eigentlich den Lehrerberuf unattraktiv macht für junge Leute. Weil eigentlich, man muss sagen, die Bezahlung ist gut. Also, ja.
Ja.
Ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Aber als Lehrer verdient man gutes Geld. Man hat die Ferien. Natürlich nicht, wie von außen immer heißt, alle Ferien sind frei. Aber man hat doch deutlich mehr freie Zeit als andere Arbeitnehmer. Dann mit Familie nachmittags hat man zumindest die Möglichkeit, ein paar Stunden frei zu machen, sich um die Kinder zu kümmern. Hängt man dann abends ran. Aber die Flexibilität ist schon relativ groß. Fallen dir noch weitere Vorteile ein?
Ja, ich will zu den Vorteilen noch was sagen, denn das sehen viele ja auch anders. Und das hängt dann auch tatsächlich immer sehr von der Fächerkombination ab. Es gibt ja so die sogenannten Korrekturfächer, die halt sehr zeitaufwendig sind. Das sind halt alle Geisteswissenschaften und die Sprachen. Wenn du da mehrere Grundkurse hast, kannst du eigentlich fast davon ausgehen, alle Ferien außer den Sommerferien sind ungefähr zu 2/3 bis 3/4 mit Korrekturen belegt. In anderen Fächerkombinationen ist das weniger. Und auch insgesamt, weil du das ja gerade gefragt hast, warum wohl so wenige den Job anstreben, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich insgesamt zu wenig Menschen gibt, die jetzt in den Bereich gehen wollen, weil einfach die Quantität zu gering ist, sind gar nicht einfach mehr genug Leute da überhaupt, die qualifiziert genug sind, an die Schulen zu gehen. Abgesehen davon ist es, glaube ich, insofern unattraktiv, weil der Schulalltag des Lehrers, so glaube ich, wie auch in anderen Berufen auch, aber an der Schule kam das halt sehr zum Tragen, immer mehr durch Zusatzbelastungen geprägt ist, die auch ja strukturell so sind, dass es einfach ganz viele Leute überfordert, die jetzt in dem Beruf tätig sind.
Ja, aber das ist die Innensicht. Also das sind ja die Einsichten, die wir haben. Die Frage ist, warum ist das jetzt für junge Leute, die sich für einen Beruf entscheiden oder auch Menschen, die sich umorientieren wollen, einfach keine attraktive Alternative. Ich meine, es gibt ja auch genügend Quereinsteiger jetzt, Leute, die aus Berufen kommen und in der Mitte des Lebens dann sich dafür entscheiden, Lehrer zu werden, aber offensichtlich nicht genügend.
Da ist die Frage, ob das eine reine quantitative Sache ist, dass es einfach gar nicht genug gibt, oder ob es auch qualitative Gründe sind, die halt viele dann dazu bewegen zu sagen, nee, ich mache halt einen Bogen um den Lehrerjob. Das wäre tatsächlich mal interessant für uns auch da mal
jemanden, ich glaube auch, das soziale Ansehen des Lehrers hat doch auch stark gelitten in den letzten Jahren. Beziehungsweise ein Tiefpunkt nach dem Kanzler Bonmot, faule Säcke.
Schröder.
Hatte ich das Gefühl, dass es wieder besser wird. Aber durch Corona und tatsächlich auch das Image, dass vieles schief lief an Schulen, aber auch bei Lehrern, denke ich mal, hat das Image tatsächlich auch gelitten.
Auf was man auf alle Fälle festhalten kann, ist, dass die Leistungen der Schüler, die ja nach dem sogenannten PISA-Schock 2001 erstmal begannen, sich zu verbessern, bis etwa 2008, 2009, seitdem wieder auf einem Sinkflug sind. Und auch in diesem letzten Bericht der Kultusministerkonferenz, den du vorhin angesprochen hast, war jetzt zu erkennen, dass wir Stand diesen Jahres wieder auf bzw. unter dem Niveau von 2001 sind.
Wegen der schlechten Lehrer.
Das heißt, naja, wegen der Umstände. Ob die Lehrer daran schuld sind, sei mal hingestellt. Ich denke eher nicht, dass das an den Kollegen liegt. Aber ja, woran liegt
es? Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Aber du hast ja schon gesagt, also vielleicht ist es tatsächlich auch eine Frage der Quantität, weil gerade gestern kam auch vom Verband der Handwerker Notstandsmeldung, dass 120.000 Fachkräfte fehlen und dass es tatsächlich auch nur die gemeldet sind. Also man geht eher davon aus, dass es 200.000 bis 250.000 sind. Heute gerade gehört, dass bei der Umsetzung von regenerativen Energien bzw. Wärmepumpen man jetzt schon ein halbes Jahr warten muss, was eben nicht nur an irgendwelchen zusammenbrechenden Lieferketten liegt, sondern tatsächlich auch an Fachkräften, Leute, die das hineinbauen können. Das heißt, dieser Fachkräftemangel ist überall spürbar. Und wenn man mit Leuten redet, sage ich auch, es wird immer schwieriger, motivierte, geeignete junge Leute zu finden, die dann in Berufen anfangen. Aber ich finde, beim Lehrerberuf hat das nochmal so einen besonderen Twist, weil wenn es nicht genügend Lehrer gibt, wenn, darüber werden wir ja dann noch reden, dass tatsächlich auch Einbußen an der Qualität der Schule und der Ausbildung hat, dann beißt man sich ja in den Schwanz. Also wenn die Ausbildung schlechter wird, wird es natürlich noch schwieriger, gute Fachkräfte zu kriegen. Das heißt, an der Schule müsste man natürlich auf jeden Fall drehen, um die Qualität hochzuhalten oder sogar zu verbessern. Du hast ja gesagt, wir stehen an einer ähnlichen Situation wie bei dem PISA-Schock, dass die trotz vieler Maßnahmen und Reformen ganz schlechte Ergebnisse, bei Viertklässlern war es, ne? War diese eine Studie, die zitiert wurde,
genau.
Haben, wo wirklich Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen bei einem großen Teil nicht ausgeprägt sind. Und das lässt sich nicht nur durch die Zuwanderungswelle erklären.
Nee. Das ist eine Entwicklung, die sich jetzt über mehrere Jahre schon fortgesetzt hat. Das hatten wir, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt. Das sieht wie so ein trauriger Smiley aus, ne? Oben zwei Augen drüber und dann so eine Kurve, die einmal erst anstieg und dann jetzt zum rechten Mundwinkel hin wieder immer weiter nach unten geht, immer trauriger die ganze Sache. Ich will noch was ergänzen kurz. Das mit dem Fachkräftemangel ist auch in unserem deutschsprachigen Nachbarländern identisch. Ich lese manchmal auch Artikel dazu aus der Schweiz und Österreich. Die haben dasselbe Problem mit dem Fachkräftemangel. Die Frage ist tatsächlich, was macht man? Und noch eine andere Frage ist, beziehungsweise eine Ergänzung noch zu dem, was Sascha gerade gesagt hat, dass die schlechten Ergebnisse vor allen Dingen sehr selektiv schlecht sind. Das heißt, schlecht schneiden vor allen Dingen diejenigen ab, die aus schwächeren sozialen Schichten kommen und diejenigen, die sich es leisten können, entweder ihre Kinder in Privatschulen zu schicken oder auch durch Umzug oder durch sehr viel Engagement, ihre Kinder dann noch an den sogenannten besseren Grundschulen, die es ja auch noch gibt, anzumelden, denen gelingt es dann eben eher, das Kind zum Bildungserfolg zu verhelfen. Bloß die Anzahl derer wird halt kleiner und die Menge an finanziellen Mitteln, die du einsetzen musst und Energie, die du einsetzen musst, wird immer größer, sodass auch der Kreis derjenigen, denen dieser Weg offen steht, immer kleiner wird. Also es ist halt auch eine Beschreibung, genau wie du es gerade gesagt hast, so eine Kreisbewegung, eine Spirale, die sich nach unten zieht.
Also der Lehrermangel ist ja jetzt aber ganz, ganz konkret und gerade in Berlin sind wir damit ja schon seit Jahren konfrontiert. Und du hattest jetzt einen Artikel gefunden aus dem Tagesspiegel, glaube ich, wo tatsächlich Maßnahmen vorgeschlagen worden sind, die man jetzt unmittelbar umsetzen könnte, um den Lehrermangel aufzufangen.
Ja, du sprichst gerade diesen Artikel im Tagesspiegel an von Frau Fied-Entus und die hat mal zusammengefasst, was an Vorschlägen gerade so kursiert in Berlin. Die sind zum Teil, gehen die auf die Senatsverwaltung zurück, zum Teil auf Schulleiterverbände oder auch Lehrerverbände oder auch Ideen von Eltern. Denn die sind jetzt in der größten Krise, setzen die sich jetzt auch wieder gemeinsam an den Tisch. Und ja, zum Teil sind die Ideen auch gar nicht so schlecht. Teilweise erscheinen sie aber doch auch relativ abwegig, beziehungsweise machen sie in ihrer Abwegigkeit klar, wie groß das Problem ist und wie prekär die Situation ist. Also was als erster Punkt genannt wird, ist, dass einfach Unterricht ausfallen wird.
Was es ja jetzt schon tut, zuhauf.
Was jetzt schon tut, also wir haben bislang in der Regel 10% Unterrichtsausfall gehabt, der pro Schuljahr, der meistens nicht als solcher benannt wurde, weil dann eine Lehrkraft, die dann für 2 oder 3 Klassen eingeteilt wurde, überall in Klassenbücher reingeschrieben hat, Unterricht erteilt. Ja, das galt dann statistisch nicht als Ausfall, aber tatsächlich waren das schon jetzt 10%. Das wird jetzt aber mehr Richtung 20% gehen. Das heißt aber auch bei 10 Schuljahren entspricht das 2 Jahren. Da muss man sich mal vor Augen führen. Und also deshalb, da in Berlin wird immer darüber geredet, gerade über Abstriche in der Stundentafel. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich statt 5 Stunden Deutsch in der Grundschule 4 Stunden Deutsch, 3 Stunden Mathe statt 4 Stunden etc. etc. geben.
Ja, und das im Kontext der doch schwächeren Leistungen oder einbrechenden Fertigkeiten ist natürlich ja, genau das verkehrte Signal.
Wie du vorhin gesagt hast, ein selbstverstärkender Effekt.
Ja, da zwingen einen dann die Realitäten, so etwas zu tun.
Eine Kompensationsidee, die dann da ins Spiel gebracht wurde, weil es ja wirklich keine qualifizierten Leute mehr gibt, die dort einspringen können, dass in Zukunft Eltern als Lernhelfer, vor allen Dingen in der ersten Stunde oder in den ersten 2 Stunden, die Klassen begleiten sollen. Das ist dann ja so eine Art Quereinstieg-Light in den Lehrerberuf, wahrscheinlich unbezahlt, denke ich mir. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie das also vielleicht im Rahmen von irgendwelchen AG-Stunden oder sowas finanzieren möchten. Aber es wäre natürlich der Senatsverwaltung sicherlich recht, wenn die Eltern das unbezahlt machen und die Kinder da dann betreuen. Ist aber, ja, das Bild, das das ergibt, ist natürlich wirklich verheerend.
Na, vor allem verstärkt das ja auch wieder das, den Effekt, den du vorher gesagt hast. Dort, wo Schule noch gut funktioniert, wo Eltern sich kümmern, kann so ein Konzept funktionieren. Ja, dass Eltern kommen, sich engagieren. Da, wo die Kinder tatsächlich viel Hilfe, viel Zuwendung bräuchten, da haben die Eltern entweder nicht die Kapazitäten oder sind nicht so eingebunden, um tatsächlich zu helfen. Oder gerade wenn es um Sprachförderung geht, können die Eltern auch einfach nicht helfen bei der Sprachförderung. Ne? Das wäre tatsächlich auch eine Lösung, die das Ungleichgewicht, die Ungerechtigkeit verstärkt.
Ja, und das auch da.
Und außerdem ging das ja natürlich nur für die ersten Klassen. Also ich kann jetzt nicht vorstellen, dass im Mathe-Leistungskurs früh dann die Eltern kommen und mal kurz, keine Ahnung, Taylor-Entwicklung erklären.
Und auch genau das ist aber eigentlich das Problem, dass gerade bei den Erstklässern, dann denkt man ja, die Kinder sind noch klein, aber gerade dort bedarf es auch eines ganzen Straußes an Techniken und an Fähigkeiten, um den Kindern etwas beizubringen, weil auch gerade die in den ersten Klassen noch an sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Lernpunkten die Kinder abgeholt werden müssen, um die dann auch als Klassengemeinschaft zu irgendwas hinzuführen. Also dazu denken, das können dann einfach mal so ein paar Eltern nebenbei machen.
Ja, bin ich wahrscheinlich auch in die gleiche Falle getappt wie viele andere, wo man sagt, naja, bei den Kleinen geht das ja, da muss man nur ein bisschen was erzählen. Aber da ist eigentlich der pädagogische und didaktische Anteil viel größer als in der weiterführenden Schule, wo man halt einfach sagt, na gut, guck mal ins Buch, was er nicht versteht, erkläre ich euch dann nachher.
Und zumal die auch gerade in den nicht privaten Schulen auch auf der emotional-sozialen Ebene so unterschiedlich in den ersten Schulklassen ankommen, wenn du da nicht als versierter Pädagoge, wenn du mit viel Erfahrung in den Klassen stehst, dann wächst dir das sehr, sehr schnell über den Kopf. Das sehe ich auch bei vielen Quereinsteigern, die dann da stehen und denken, was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder so eine Stunde, was mache ich denn jetzt?
Ja, und vor allem musst du ja viel auf der Beziehungsebene investieren und dafür braucht man eben Zeit. Und wenn du Stunden kürzt.
Sie nennen das Ganze dann auch vorfachlichen Unterricht. Und das ist auch so ein Treppenwitz, den ich, glaube ich, auch noch gar nicht bislang mal erwähnt hatte. Durch die Tatsache, dass es für die Grundschulen in Klassenstufen 5 und 6 für Geschichte und Erdkunde einfach auch schon eine ganze Weile keine geschultes Lehrpersonal gab, wurde vor, das ist jetzt auch schon 5, 6 Jahre her, wurde gesagt, wir nennen das jetzt statt Geschichte und Erdkunde nennen wir das GEWI, Gesellschaftswissenschaften, oder auch NAVI als Vorform von Naturwissenschaften und können das dann alles wieder abdecken. Und da sah die Qualifizierung der dann im zweiten Staatsexamen herausgehenden Pädagogen so aus, dass sie genau bei diesem zweiten Staatsexamen vor der Prüfung ankreuzen mussten. In Zukunft sehe ich mich dazu qualifiziert, GEWI oder NAVI zu unterrichten, denn beide Fächer sind bislang keine Studienfächer, die studiert werden können. Das ist also ein Neigungsfach, aber in den Schulen ein reguläres Schulfach für 5 und 6. Das, was gerade am Gymnasium dann herrscht, die Wissenschaftspropädeutik, also dahingehend zu sagen, wir wollen auf die wissenschaftliche Orientierung des Unterrichts achten, das fällt wirklich vollkommen unter den Tisch und wird dann mit solchen fachübergreifenden Fächern scheinbar gelöst und ist aber auch schon seit zig Jahren eigentlich nur eine Beschönigung der Mangelverwaltung.
Ja, dieses Fächerübergreifende müssen wir auch mal zum eigenen Thema machen, weil das ist ja so der heilige Gral der Didaktik, dass man alles verpackt, habe ich auch aus der Praxis eher Zweifel. Aber das führt jetzt zu weit weg.
Ja.
Was gab es noch für Maßnahmen?
Ja, die zweite Idee war zu sagen, das wird, glaube ich, ich glaube tatsächlich, dass alle Punkte, die wir jetzt hier aufführen, dass die in irgendeiner Art und Weise tatsächlich notwendig sein werden. Also neben dem Einsatz von Eltern, die dann hoffentlich ein bisschen unterstützen können, ist die zweite Idee zu sagen, wenn wir von allen 45 Minuten Stunden 5 Minuten abschneiden und auf 40 Minuten runtergehen, sparen wir auch pro Woche so und so viel Stunden oder Minuten beziehungsweise Lehrkräfte. Das wird, denke ich, kommen und dann wird man sich wahrscheinlich wieder zum Teil feiern, weil gesagt wird, naja, die Kinder haben sowieso inzwischen so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. 40 Minuten sind sowieso viel besser als 45. Dass aber einfach 40 Minuten auch immer 5 Minuten weniger sind als 45, die halt gerade bei Kindern, die auch wieder emotional, sozial Schwierigkeiten haben, die halt den Unterricht ohnehin inhaltlich die Arbeit sehr verkürzen, dass das halt dann noch weniger zur fachlichen Förderung beiträgt, liegt eigentlich auch auf der Hand.
Naja, vor allem, wenn 20% schon ausfallen und dann noch 10% weniger sind, dann sind wir schon bei 30%.
Ja, genau.
Plus, minus.
Ja, weitere Sachen, die gekürzt werden sollen, ist, dass gesagt wird, weniger Sprachförderung. Ja, gerade die Kinder, die nicht deutscher Herkunft in die Berliner Schulen kommen und die Sprachförderung dringend brauchen, um überhaupt in allen Fächern was von dem mitzubekommen, die wird gekürzt werden.
Auch eine super Idee.
Gute Idee, ja, genau.
Wobei das natürlich dann auch in der Schule eigentlich schon zu spät ist. Das hat man ja auch versäumt. Eigentlich musst du die ja irgendwo abholen, wenn die 2, 3 Jahre alt sind.
Wäre vernünftig. Das mit der weniger Sprachförderung ist aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das sind ungefähr in Berlin weit 1000 Stellen. Und das ist sowieso der Grundstock für sämtliche Vertretungsreserven. Das heißt, von diesen Stunden, die diese 1000 Lehrkräfte eigentlich für Sprachförderung unterrichten sollten, werden wahrscheinlich tatsächlich ohnehin bereits jetzt 80% ausfallen, sodass also die tatsächliche zusätzliche Reduktion nicht so groß ins Auge fallen wird.
Dann hast du ja vorhin schon gesagt, die Teilzeitlehrkräfte sollen mehr arbeiten.
Ja, wozu wird das wohl führen?
Ja.
Wird das A dazu führen, dass alle Lehrer, die dann 5 Stunden mehr arbeiten, sagen, Mensch, das hätte ich schon mal vorher machen sollen.
Super Idee.
Das ist ja total gut. Und ich fühle mich jetzt auch gar nicht mehr so belastet wie bei 13 Stunden. Das hätte ich immer vorher machen sollen. Oder B, Variante B, jetzt bin ich so belastet, ich muss mich jetzt doch leider dauerhaft krank schreiben lassen. Oder ich gehe jetzt doch halt in die Frührente, weil ich durch die Änderungen der letzten Jahre schon so auf dem Zahnfleisch gehe, dass ich das einfach nicht mehr aushalte.
Warten wir es ab.
Warten wir es ab. Lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen. Das kann ja keiner absehen, was da passiert. Dann war auch in der jetzt im Raum, dass die Stundenanzahl angehoben werden soll. War, glaube ich, auch eher ein Gerücht. Aber wäre natürlich auch der logische Schritt. Wir sind ja jetzt von 21 auf 26 in den letzten, 30 Jahren oder innerhalb von 20 Jahren.
An den Oberschulen genau, an den Grundschulen auf 28.
28 und ja, 2 Stunden fallen dann auch nicht ins Gewicht, noch mehr.
Und natürlich eine Aufstockung der Schülerfrequenz in den Klassen, also immer noch mal einen Tisch reinstellen oder Schüler direkt an die Wand nageln mit den Klamotten. Ja. Natürlich mit der Kleidung nur für die Stunde. Danach werden sie wieder abgezogen vom Hausmeister, weil sie ja nicht mehr reinpassen in die Räume.
Was ja jetzt bei Fachräumen auch schon so ist, wo man nicht so einfach einen Tisch reinstellen kann, wenn man da eben Gasanschlüsse hat oder so immer, die für 30 Kinder ausgelegt sind, aber jetzt die Regelgröße schon 32 sind,
ja,
sitzen auch 2 Kinder dann auf dem Gang. Oder man hofft, dass die dann eben schwänzen oder krank sind.
Oder die Tische stehen, das ist tatsächlich auch so im Weg herum, dass halt Kinder überhaupt, um aus dem Raum raus und auch wieder auf ihren Platz zurückzukommen, über Tische oder unter Tischen durch müssen. Ich habe echt schon länger mal gemutmaßt, dass sobald sich mein Brandschutzexperte die Klassenräume ansehen würde, da massive Schließungen anstünden. Aber irgendwie gelingt das Senatsverwaltung für Bildung, da die Brandschutzauflagen zu erfüllen, indem, glaube ich, die Leute, die dafür zuständig sind, nicht in die Schule kommen.
Das war ganz geschickt. Die haben nämlich gleichzeitig auch bei der Feuerwehr eingespart, sodass es gar keine Leute mehr gibt.
Ja.
Du musst es nur alles gut planen. Ja, leider überhaupt nicht lustig.
So löst sich das. Das ist bei uns auch immer Galgenhumor und wir wissen auch gar nicht, wie wir es sonst am besten verkaufen oder thematisieren sollen, außer mit einer gehörigen Portion Sarkasmus.
Wir haben ja wirklich auch überlegt, und du hattest im Vorfeld ja auch schon gesagt, irgendwie versuchen wir ja so einen positiven Spin zu kriegen oder konstruktiv zu sein an der Stelle. Aber das ist echt schwierig. Also, weil der Mangel ist da, der Lehrermangel. Schüler müssen beschult werden. Und das ist einfach ein mathematisches Problem. Also, man muss Lösungen finden. Das Problem wird einfach sein, so wie du es ja auch schon angedeutet hast, wenn man das über Mehrarbeit bei den Lehrern versucht zu lösen, werden 2 Sachen passieren. Die Lehrer, die dabei sind und jetzt schon Arsch auf Kante arbeiten, werden ausfallen. Das heißt, wird einen größeren Ausfall geben und der Beruf wird weiter unattraktiver.
Ja, Und das heißt, es werden weniger beginnen, weil die auch von den anderen das mitbekommen oder mal reinschnuppern und dann sagen so, nee, du, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, und das soll ich auch noch alles machen und das und das. Es wird ja gern gesagt, multiprofessionelle Teams sollen her und Schulen und Lehrer entlasten. Das sehe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht, dass das stattfinden soll, weil die Verwaltung mit der Verwaltung des Mangels schon so beschäftigt sind, dass ich da nicht keine Tendenz sehe, noch über die bisherige Mangelverwaltung hinaus irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Das wäre zwar schön und wäre so ein bisschen, ja, 5% bis 10% zur Arbeitserleichterung beitragen, aber das alleine macht den Kohl, glaube ich, noch nicht fett, selbst wenn das stattfinden würde.
Ja, und wahrscheinlich bedürfte es irgendwie einer großen Krise oder einer noch größeren Krise, dass man sagt, so jetzt müssen wir wirklich mal alle Ressourcen darauf verwenden, aber
ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind schon zu weich gekocht wie der Frosch im Topf, der dann langsam auf Kochen des Wassers gestellt wird. Der bleibt halt drin und merkt gar nicht, wie er langsam gebraten wird. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Beschreibung der meisten Kolleginnen jetzt kurz vor den Sommerferien. Ich habe noch zwei Punkte, die auch noch angedacht sind. Berlin rühmt sich ja eigentlich damit, war ich neulich auch ganz überrascht, dass die Inklusion an den Berliner Schulen vollständig umgesetzt sei. Waren auch alle anderen Kollegen in Berlin überrascht, als sie das von der Politik hörten. Jedenfalls dürften wir uns diese Medaille auch nicht mehr länger anheften, denn das wird als nächstes zurückgefahren werden. Denn inklusive Klassen brauchen zusätzliche Pädagogen oder Förderzentren haben sowieso sehr viel kleinere Klassen, nämlich nur 5 bis 6 Kinder pro Klasse, sodass da auch ein sehr großes Einsparpotenzial noch vorhanden ist.
Ja, klar.
Auch wieder reine Mathematik und Finanzwirtschaft und Volkswirtschaftslehre ist dann eigentlich schon, würde alles, wie du auch vorhin schon gesagt hast, spricht alles dagegen, volkswirtschaftlich zu sagen, wir sparen bei den Schwachen, um die zu qualifizieren, weil damit produziere ich eigentlich noch mehr schwächere Schüler und weniger qualifizierte Menschen, die hinterher wieder weniger in der Lage sind, produktiv zur Volkswirtschaft was beizutragen. Aber ja, das mal sehen. Der letzte Vorschlag, den ich hier noch einbringen wollte, war von grünen Fachpolitikern hier aus Berlin gebracht, dass doch solche Fächer wie Sport, Kunst, Musik, dass die doch gestrichen werden könnten an den Schulen und die dann frei werdenden Lehrer, die halt dann auch im Zweifelsfall eigentlich überhaupt gar nicht geschult sind, Mathe und Deutsch zu unterrichten, das doch aber dann machen sollten. Und damit diese Fächer Musik, Kunst, Sport nicht völlig ausfallen sollten, könnte das doch an Externe vergeben werden, also an Musikschulen, Sportvereine und ja, Museen, die dann Kooperationen mit Schulen eingehen und den Kindern Kunst beibringen. Ja, eine spannende Idee.
Schöner Gedanke, genau. Das ganze Musische ist ja eh nur Beiwerk.
Genau.
Zwar alle Studien zur Entwicklung von Kindern zeigen genau das Gegenteil.
Dass das nämlich genau die drei wichtigsten Fächer sind zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber wer will das schon? Wer will Persönlichkeiten entwickeln?
Nicht nur Persönlichkeit. Also es gibt ja bei Sport, ich weiß nicht, die Studie müsste ich mal raussuchen, die stärkste Korrelation zwischen den mathematischen Fähigkeiten der weiterführenden Schule und sagen wir mal, Fertigkeiten der Grundschule sind nicht, wie gut die Kinder in der zweiten Klasse rechnen können, sondern wie gut die rückwärts auf dem Balken laufen können. Ja, also
das kannte ich
die
auch
Motorik,
nicht.
Also Entwicklung von Motorik und Einbettung in Welt, also sei es durch Haptik, Motorik, durch auditorische Eindrücke, die stimulieren die Hirnentwicklung viel mehr als irgendwelche abstrakten Anreize wie Bücher, Zahlen und so weiter. Also gerade bei den Kleinen sind die Fächer halt wirklich wichtig. Und auch da ist es natürlich wieder so, die Eltern, die sich darum kümmern, ihre Kinder sowieso schon im Sportverein oder in der Musikschule angemeldet haben, naja, die können es kompensieren. Aber da, wo das nicht passiert, wo es am meisten gebraucht wird, da sind natürlich die Schäden am größten. Also eigentlich kann man allen Kollegen nur sagen, dass man sich jetzt wirklich abgrenzen muss gegen die Probleme, weil dieses gesellschaftliche Problem kann halt nicht auf den Rücken und auf der Gesundheit von den Lehrern ausgetragen werden. Und alles, was jetzt zusätzlich kommt, muss man sagen, geht zulasten der Kinder. Ja, alles sowohl an Qualität, an Zeit, die man als Lehrer nicht mehr für die Schüler hat. Und man darf sich da, glaube ich, nicht aufreiben und krank machen, weil davon hat am Ende auch keiner was. Also ich glaube, das muss eigentlich so der Aufruf in den nächsten Jahren sein. Und vor allem hoffe ich auch nochmal auf Gewerkschaften mit mehr Zahn, nicht sowas Weichgespültes und fehlgeleitetes, was wir jetzt gerade haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Gewerkschaften wirklich die Kerninteressen vertreten. Hatten wir auch schon besprochen. Und dass man wirklich dann bestimmte Grenzen zieht und die dann vertritt. Und die Lehrer sich tatsächlich auch anschließen und für die Interessen kämpfen. Und weil die unsere Interessen sind ja natürlich indirekt auch immer die Interessen der Schüler. Weil, wie gerade gesagt, also wenn man als Lehrer immer übers Limit hinaus getrieben wird, dann kann man sich ja um den Kernjob nicht mehr kümmern. Und der Kernjob sind die Kinder und Beziehungen mit Kindern. Das wird dann immer vergessen, wenn man nur noch auf Statistiken guckt und schaut, wie Stunden abgedeckt werden müssen. Das ist natürlich keine Lösung des Problems, aber...
Du hast ja eigentlich gerade ein schönes Schlusswort formuliert. Wir wollten ja, wie wir vorhin gesagt haben, eigentlich gerne dem Ganzen immer noch einen positiven Spin geben. Ich glaube, das gelingt uns nur zum Teil. Und ja, aber vielleicht ein bisschen regt es ja zum Nachdenken an. Und auch das, was Sascha vorhin sagte zum Thema, jeder Kollege muss sich selbst so abgrenzen von dieser eigenen Problematik, dass er sich nicht selbst in einem Maße ausbeutet, dass die eigene Gesundheit darunter leidet. Das ist vielleicht noch ein frommer Wunsch jetzt zum Einstieg in die Sommerferien. Und wir wünschen, die meisten, die unseren Podcast hören, sind ja auch irgendwie mit der Bildung verbandelt, allen schöne Ferien und gute Erholung.
Ja, einen schönen Sommer. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.